Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiele.
Radio Vorarlberg. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Immer wieder gelingt es uns, mit Menschen, die uns hier im Studio besuchen, auf Reisen zu gehen. Es gilt der Satz: Radio ist Kino im Kopf. Und so gewinnt man Eindrücke von Gegenden, die einem vertraut sein können, aber auch von Landstrichen, in die man nicht ohne weiteres reisen kann. Etwa in den Gazastreifen, das palästinensische Autonomiegebiet, das seit 2007 von der Hamas kontrolliert wird. Unser heutiger Ansichtengast war schon mehrfach im Gazastreifen und die Kinder geben Dr. Fried folgende Botschaft mit auf den Weg.
Michaela, erzähl den Leuten draußen von mir, dass ich nicht irgendein Niemand bin, der stirbt. Und Sendungen wie diese tragen so dazu bei. Und da möchte ich wirklich mich im Namen der Kinder von Gaza bedanken dafür, dass ich kommen durfte. Dankeschön.
Das ist Dr. Michaela Caroline Fried. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Unser heutiger Gast ist weit gereist, was auffällt, meist in sozialer Mission, meist auch auf eigene Kosten und das Ganze im Urlaub. Interessant ist, dass Michaela Fried in Oberösterreich in Vöcklabruck geboren eine Verbindung sieht zwischen ihren Reisen in Notstandszonen dieser Welt und ihrer eigenen Lebensgeschichte.
Meine Mutter hat nicht gedacht, dass sie ein Baby bekommen würde. Sie hat gedacht, sie hat Bauchschmerzen, aber hätte nie an die Möglichkeit gedacht, jetzt ein Kind zu kriegen. Und vielleicht hat genau das meine Lebensgeschichte von Anfang an geprägt, weil ich bin also auf die Welt gekommen und die Ärzte haben mich eben weggelegt und haben meiner Mutter erklärt, sie würde ja wohl verstehen, dass dieses Kind nicht lebensfähig sei. Dann hat ein Medizinstudent gedacht, dann kann ich üben und hat halt geübt und siehe da, habe ich mich dann doch bewegt oder irgendein Lebenszeichen gegeben und dann hat's begonnen, die Geschichte. Eigentlich damit, heute sage ich immer, dass ich nur meinen Finger rühren muss und die Leute sehen, dass ich lebe, dass irgendwer daran geglaubt hat, na, das probieren wir jetzt. Und das ist so zu meiner Lebensphilosophie geworden, na, das probieren wir jetzt. Ja, und zu kämpfen auch. Und auch aus einer Minderwertigkeit heraus, weil mein Leben am Anfang äußerst schwierig war. Also ich kann mich erinnern, mindestens die ersten 10, aber wohl die ersten 15 Jahre habe ich mir und meiner Umwelt beweisen müssen, dass ich eben nicht blöd bin, sondern dass ich nur länger brauche. Das hat damit begonnen, dass ich nicht gesehen habe oder sehr, sehr wenig gesehen habe in den ersten Lebensjahren, dann mehrmals operiert worden bin. Dann haben die Leute, ich sage das jetzt salopp gesagt, die ist eigentlich gar nicht blöd, sondern blind. Und dann hat meine Karriere begonnen, als ich das erste Buch gelesen habe. Und wenn ich dann eins in der Zeit schon gelernt habe, das war, ich möchte hinschauen, ich möchte nie wegschauen. Ich möchte sehen.
Frau Dr. Fried, wer den Familiennamen Fried hat, bei dem liegt die Frage nahe, sind Sie verwandt mit dem Schriftsteller Erich Fried?
Der Name ist von meinem Mann. Also ich habe meinen Mann geheiratet, einen Michael Fried. Ich habe so nicht geheißen. Und es gibt angeblich über 100.000 Ecken irgendwas, aber ich weiß nicht was.
Aber so nah ist es
nein,
nicht?
Nein, nein. Also mein Mann hat erzählt, dass er in der Verwandtschaft einen Prälaten Fried gehabt hat, der froh war, dass in der Kirche alles verbrannt wurde, damit man seinen Stammbaum nie ganz nachforschen konnte. Der war aber auch im KZ, soviel ich weiß. Ich habe per Zufall einen jüdischen Opapa. Das habe ich eben lange Zeit nicht gewusst und ich war Medizinstudentin in Wien. Ich habe ihn sehr geliebt. Er hat mich als kleines Kind immer mitgenommen auf Sommerurlaub, Sommerfrische nach Saalfelden. An das kann ich mich gut erinnern, weil ich eben ein schwieriges Kind war. Und da waren die Eltern schon auch froh, wenn die Großeltern mich immer mitgenommen haben. Und ich würde sagen, ein renitentes Kind und immer ein Kind, das permanent für sich selber versuchen muss zu kämpfen, dass es doch so normal ist wie die anderen Geschwister oder so. Und so bin ich halt öfters mit dem Großvater herumzigeunert. Und dann hat es das Schicksal wollen, da war ich schon Medizinstudentin, habe damals, glaube ich, schon fast in der Klinik studiert oder so. Jedenfalls, oder ja, Pathologie habe ich gelernt, das weiß ich noch. Und dann hat der Bauchspeicheldrüsenkrebs gekriegt und dann war es zum Sterben. Und dann war ich halt bei denen und bei meiner Taufpatin, die mit ihm verheiratet war, auch. Und dann hat er mir erzählt, dass er, ja, wer er eigentlich ist und dass er jüdische Wurzeln hat und dass seine Familie in den Vernichtungslagern ums Leben gekommen sind und so. Und das war es dann auch. Also ich bin dann einmal nach Hause gegangen, habe zu meiner Familie gesagt, wieso habt ihr uns nie erzählt, dass der Opa Jude ist? Und da haben alle gesagt, ja, wieso, das war nie Thema und darüber haben wir halt nicht geredet. Aber in meiner Familie gab es jetzt keine Menschen, die das aus politischen Gründen oder so nicht besprochen hätten, sondern es war einfach kein Thema. Und heute im Nachhinein verstehe ich das ganz gut, weil das war die Zeit, wo über solche Sachen nicht so geredet worden ist. Und dann eigentlich erst Jahre später habe ich mir gedacht, ich muss mal nach Israel gehen, muss mir das mal anschauen alles und warum er nicht nach Israel gegangen ist, warum er gesagt hat, er könnte dort nicht hin, er ist kein Zionist, sondern er ist Wiener. Und das war für ihn ganz wichtig, immer wieder zu betonen, ich könnte im heutigen Israel nicht leben.
Frau Dr. Fried, wann war für Sie klar, dass Sie Ärztin werden wollen?
Ja, ich habe mir das ewig nicht zugetraut. Ich habe gedacht, das kann ich nicht werden, weil da muss man so schlau sein und ich glaube, klar war es für mich, oder der geheime Wunsch war da mit 12, als ich ein Buch gelesen habe über den Robert Koch und dann ein Mikroskop gekriegt habe und dann halt meine eigenen Sekrete aus der Nase und sonst wo angeschaut, ja, aus der Nase sonst nirgends, angeschaut habe im Mikroskop und Haarwurzeln und so. Da habe ich mir schon gedacht, ich werde mal, es interessiert mich doch. Und dann, ich glaube, ich wollte deswegen Medizin studieren, weil ich wollte auch erfassen, was ist da passiert. Wie kann man ewig lang einer Mutter erzählen, das Kind ist blöd, das Kind wird das nicht lernen und das nicht lernen. Und ich glaube, ich wollte insgeheim schon mal mit Kindern arbeiten, aber das habe ich mir damals alles nicht zugetraut. Ich bin da hineingewachsen.
Sie haben die Antworten für sich selbst gesucht?
Ja, auch warum, ja, ich würde schon sagen. Und letztlich, heute als alte Frau, kann ich sagen, wahrscheinlich auch dann die Psychiatrie. Also schon auch, um mich selbst zu verstehen, dass das vielleicht mit der Grund war, ja.
Und die Antworten liegen für Sie mittlerweile auf der Hand?
Die Antworten, die für mich auf der Hand liegen, ist, dass man alles, was klein und schwach ist, zu beschützen hat. Das ist schon ein Anliegen von mir. Und dass man als Arzt Begleiter ist. Nicht Heiler, sondern Begleiter. Und dass es manchmal ein ziemliches Privileg ist, begleiten zu dürfen. Manchmal ist man auch müde und froh, wenn man Ruhe hat und einmal auch durchschlafen könnte oder sag, jetzt gebt's einmal Ruhe oder so, aber meistens sehe ich schon, also das klingt jetzt wahrscheinlich so wie das Wort zum Sonntag, so will ich es auch nicht, aber ich finde es für mich schon immer wieder, wenn ein Gespräch, ein psychotherapeutisches Gespräch oder ein fachärztliches Gespräch gelingt oder wenn ich sehe, dass Institutionen traumatisieren, wenn ich sehe, dass man doch nur einmal zuhören muss und einmal netzwerken müsste und an das gehen, dann ist es für mich schon immer wieder ein ganz besonderes Privileg, wenn was gut gelingt. Es gibt so Situationen, sowohl im therapeutischen Setting, aber auch wenn man mit so Familien arbeitet, wo schon viele gesagt haben, geh jetzt hör's doch auf, mit denen kann man nicht. Und es gelingt dann doch. Und dann kommt der Mutter und sagt, danke, dass wir uns zugehört haben. So einfach. Da muss ich noch gar kein großes Einmaleins können, ne? Danke, dass Sie uns zugehört haben. Oder wenn ein kleiner Bub zu mir kommt, der wirklich viel angestellt hat und wirklich schlimm war. Und dann kommt er, ich werde es nie vergessen, es war Weihnachten, ich sitze in meiner Ordination, die habe ich damals noch in Seitenstetten gehabt. Da kommt der dann so 22-jährig vorbei und ich denke mir, nein, jetzt ist aber Schluss, jetzt möchte ich einmal heimgehen mit einem Weihnachtsstern und sagt, und hat einen Kleinen an der Hand, einen Dreijährigen, und sagt, schau uns, Frau Doktor, das ist meine Freundin und ihr Sohn. Und ich habe jetzt die Lehre zum Maurer abgeschlossen. Und das nur, weil sie an mich geglaubt haben, gell? Und sowas ist dann schön.
Frau Dr. Fried, Sie wurden ja eben Kinderärztin. Und Sie sagen, das habe ich irgendwo gelesen, dass durch den Kontakt mit Fällen, die Opfer von Kindesmissbrauch wurden, das hat sie sozusagen ganz wach gerüttelt.
Ja. Also das war so. Ich habe Medizin studiert. Dann habe ich einen Mentor gefunden, dem ich so viel verdanke in meinem Leben. Das war ein Pathologe. Aber das war irgendwie ein schräger Pathologe. Auch so ein unbequemer Mensch, der sich mit diversen Widrigkeiten und Missständen seiner Zeit sehr angelegt hat. Damals ging es gerade um den EU-Beitritt, wo er als Kind seiner Zeit nicht dafür sein konnte, ein glühender Sozialist und Atheist. Und der hat mich so bestätigt in meinem Sein. Und ich würde sagen, er hat mich wie seine eigene Tochter geliebt. Und seine Frau, vielleicht könnte sie die Sendung hören, das wäre schön. Sie ist jetzt in einem Hospiz auch, schon eine sehr alte Dame. Und der hat eigentlich in mir das Gefühl losgetreten, dass ich in seine Fußstapfen treten möchte, also Pathologin werden möchte. Und ich habe mir gedacht, das ist gut, weil die reden nichts, wenn du dann obduzierst und so. Und ich habe dann eine Zeit lang auch obduziert und habe auf der Pathologie gearbeitet. Und er ist dann ganz überraschend verstorben. Der erste große Verlust in meinem Leben. Und dann habe ich erkannt, eigentlich muss ich meine eigenen Fußstapfen gehen. Habe mir es aber nicht zugetraut, mit Menschen zu arbeiten. Ich war vorher noch in Amerika, in Philadelphia, und da habe ich forschen gelernt, auch immer in der Pathologie. Und dann bin ich zurückgekommen und habe dann einmal über das Mikroskop gebeugt gedacht, eigentlich wäre es schön, doch mit Menschen, die noch leben, zusammenzuarbeiten. Gehst vielleicht in die Hospizmedizin, das ist so der nächste Schritt, da kannst du nicht viel anstellen, aber du kannst doch da sein. Und bin dann zur Cicely Sanders nach England gegangen, die hat das Hospiz erfunden eigentlich und habe das von ihr gelernt auch und bin nach Österreich zurückgekommen und habe mir gedacht, ich werde Hospizmedizin machen. Und dann habe ich den Turnus gemacht in Niederösterreich, weil es war für mich nicht leicht, einen Turnusplatz zu finden. Es war die Zeit der Ärzteschwemme und ich habe irgendwie nirgends hingehört. Also die anderen haben irgendwo einen Wohnort, ein Zuhause gehabt, aber ich bin immer herumzigeunert und hätte nirgends einen Turnusplatz gekriegt. Und dann habe ich in Mistelbach einen Turnusplatz gekriegt. Ich habe nicht mehr gewusst, wo Mistelbach liegt. Und da war eigentlich ein Freund des Vaters, der mich dann da irgendwie hineingebracht hat. Und der hat sich da eingesetzt für mich. Und dann habe ich halt den Turnus dort gemacht, mir hat es gut gefallen. Das war noch zu einer Zeit, wo man wirklich viel gelernt hat und viel machen konnte. Und dann wollte ich auf die Kinderabteilung und ich weiß noch ganz genau, wie alle gesagt haben, das kannst du vergessen, da gibt es keinen Job für dich. Und dann habe ich den Turnus dort gemacht, dann habe ich mit dem Primar dort gestritten. Ich weiß gar nicht, richtig gestritten haben wir nicht, aber irgendwie haben wir uns angelegt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich verspielt, jetzt kriege ich nie einen Platz. Und dann rennen wir uns so um die Ecke und so richtig ineinander und ich sage, was ich Ihnen noch sagen wollte, meine Mutter hat gesagt, es ist falsch, immer das letzte Wort zu haben, aber ich würde eigentlich gern bei Ihnen Kinderärztin werden. Aber ich möchte nicht Kinderärztin werden, sondern vielleicht Kinderpsychiaterin. Und dann hat er gesagt, das braucht man eigentlich nicht, aber wenn Sie es werden wollen, dann schreiben Sie eine Bewerbung und habe das gekriegt. Und dann habe ich gesehen, dass ich die Kinder so gern mag. Und ja, und dann war das eben, dass ich einmal einen Ultraschall gemacht habe bei so einem Mädel, so einem Kleinen. Und während ich den gemacht habe, erzählt mir die eigentlich ganz klar von einem sexuellen Missbrauch. Und das war die Zeit, da hat es noch keine Kinderpsychiatrie in Niederösterreich gegeben. Da hat man noch nicht mehr gescheit gewusst, wie man die Leute ausbildet. Da hat es in Wien den Professor Friedrich gegeben und das war's dann. Und dann hat es Programme gegeben, wie man uns ausbildet und so bin ich dann Kinderpsychiaterin geworden.
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Ihr Leben verschreibt Dr. Michaela Fried im wahrsten Sinn des Wortes damit, Menschen in Not zu helfen. Kriegsbilder des Balkankrieges machten ihr in den 1990er Jahren zu schaffen. Sie will helfen und geht in der Zeit ihrer Ausbildung zur Fachärztin mit der Organisation Ärzte ohne Grenzen in den Kosovo. Zuvor noch als Studentin war sie bereits in Kroatien im Einsatz. Später wiederum reist sie in den Südsudan. In Israel lernt sie das Konzept der neuen Autorität von dessen Begründer, dem Psychologen Haim Omer, kennen. Die neue Autorität sieht vor, Autoritätsprobleme zwischen Eltern und Kindern durch elterliche Präsenz und Selbstkontrolle und vor allem ohne Gewalt zu lösen. Das Thema Gewalt spielt bekanntermaßen in Israel und im Umgang mit den Palästinensern eine permanente Rolle, betont Michaela Fried.
Es ist so, dass in Israel sehr viele Menschen gibt, die sich sehr einsetzen, den Menschen im Gazastreifen oder auch den Menschen in Westbank zu helfen. Da gibt es zum Beispiel die Organisation Roads to Recovery, dann gibt es andere. Und es gibt so viele, das möchte man nicht glauben, Menschen, zum Beispiel Therapeuten aller Art, Musiktherapeuten, Maltherapeuten, Psychotherapeuten, Lehrer, die sich eigentlich dafür einsetzen, dass die Gewalt aufhören möge. Und so eigentlich hat dann dieser Dan Dolberger, mein Freund, einmal gesagt, da war ich gerade im Südsudan mit Ärzten ohne Grenzen, es kann leicht sein, dass deine nächste Mission Gaza ist. Und so bin ich dann in Gaza gekommen.
Und Sie nennen die Lage dort katastrophal?
Ja.
Weil?
Weil sie das ist.
Was ist katastrophal?
Vielleicht könnte man auch ein anderes Wort nehmen. Zu sagen, die Gesellschaft dort ist traumatisiert, trifft es einfach nicht. Und mein Freund Ahmed Abu Tawawina, mit dem ich dort immer zusammengearbeitet habe, hat immer von Mosheba gesprochen. Und Mosheba ist das arabische Wort für Kataklysma. Und ich habe das eigentlich gar nicht gewusst, was das heißt. Dann habe ich es gegoogelt und dann habe ich einen Text gefunden. Darf ich den vorlesen? Das sind 3 Zeilen.
Okay.
Ich möchte vielleicht vorher noch sagen, warum kann man nicht von einer Gesellschaft sprechen, die unter einer posttraumatischen Stresssyndrom steht? Weil posttraumatisches Stresssymptom würde heißen, es hat eine Zeit gegeben, die war gut. Dann war das Trauma und dann ist das Trauma vorbei und jetzt leide ich an den Folgestörungen des Traumas. In Gaza ist das Trauma nie vorbei. Das wird immer schlimmer und es ist sicherlich nie ein Zustand, der nicht belastend zu verstehen wäre. Und deswegen hat mein damaliger Kollege Ahmed, der klinische Psychologe, ist immer gesagt, er wehrt sich so dagegen zu sagen, wir behandeln hier posttraumatisches Stresssyndrom. Er hat gesagt, was wir hier haben, ist Moseba. Und Moseba heißt Kataklysmus. Und ich habe da mal einen Text gefunden, der heißt, du trittst aus einem Luftschutzkeller in das dämmerige Licht eines bewölkten Tages und siehst dich um, zum ersten Mal nach der Katastrophe. Die Welt, wie du sie gekannt hast, ist verschwunden. Und an ihrer Stelle ist eine Verhöhnung von allem, was dir vertraut war. Es gibt keine Nahrung mehr, nichts zu trinken, keine Waffen, nichts. Außer deinen Trieb, grimmig und entschlossen, gegen alle Widrigkeiten zu überleben. Eine düstere Aussicht.
Man sagt, und Sie sagen es ja auch, die soziale und materielle Lage für die Menschen dort ist eben katastrophal. Wie findet man denn ein Gehör noch für ein neues pädagogisches Konzept, wie die neue Autorität vermittelt?
Also es geht natürlich nicht nur mit der neuen Autorität allein, sondern es geht immer zuerst um ein Zuhören, um ein Anerkennen des Leides. Das ist das Erste. Ja. Und wenn ich sage katastrophal, dann meine ich damit nicht nur diese ständigen Angriffe, dieses ständige Bombardieren. Ich meine mit katastrophal schon auch diese ständigen Raketen, die Hamas rausschickt. Das ist ja Leid auf beiden Seiten. Ja? Sondern ich meine damit, dass die Menschen in einem Gefängnis leben, wo sie nicht rauskommen, wo sie keine medizinische Hilfe haben, weil es gibt nicht einmal mehr Antibiotika genug. Jetzt hat man Angst vor dem sogenannten Superbug, also diesem Bakterium, das sich entwickeln wird im Gaza, weil die Kinder falsche Antibiotika bekommen und in der Dosis zu wenig und dadurch Erreger resistent werden, vor denen wir uns noch fürchten lernen werden. Und die Erreger werden nicht Halt machen bei Aris Crossing oder am Zaun. Das nächste ist, es gibt kein Wasser mehr. Es gibt kein Wasser mehr. Als ich 2015 das erste Mal hinkam, hat man mich überall mit Kaffee bewirtet. Inzwischen kriege ich keinen Kaffee mehr, weil es kein Wasser gibt. Es gibt Pepsi oder so in der Dose. Ist auch viel billiger als Wasser. Es gibt keine Nahrung, keine gute. Alles ist verdorben, weil sie haben 2 Stunden am Tag Strom. Wie wollen sie da im Sommer bei 30 Grad eine Kühlkette aufrechterhalten? Das geht sich für die Medikamente nicht aus, aber auch fürs Essen nicht aus. Ja? Sie haben, der ganze Boden dort ist verseucht von E. coli und anderen Bakterien und Viren, die wir in unserem Stuhl haben, weil es gibt kein Kanalsystem. Die Menschen duschen mit Wasser aus dem Meer, das verseucht und schmutzig ist. Dann mehr als 50% und vorwiegend junge Leute sind zwar ausgebildete Akademiker, aber arbeitslos oder auch nicht ausgebildet, weil Kinder nicht mehr in die Schule gehen, weil sie vielleicht auf der Straße 3-4 Schekel verdienen können, wenn sie irgendwo Müll aufsammeln und das noch verkaufen.
Man spürt im Gespräch mit der Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Dr. Michaela Fried, wie sehr ihr die Menschen im Gazastreifen ans Herz gewachsen sind. Eine der Fragen lautet, wie kommt sie da überhaupt hinein als Ausländerin?
Also zuerst einmal, das ist ein Wunder, dahin zu kommen. Es ist jedes Mal wieder, dass ich denke, komme ich rein oder komme ich nicht rein. Und jedes Mal wieder frage ich mich, und nicht nur ich mich, sondern sogar auch die Leute von der israelischen Defense Force in Erez Crossing, how could you manage to get in? Ja, es ist bis zum Schluss nicht sicher, ob ich reinkomme. Und es gibt immer wieder irgendein Wunder, dass ich doch reinkomme. Ja, das hat schon so begonnen, weil es ist nicht so, dass du zum Außenministerium nach Österreich gehst und sagst, Herrn, ich hätte gerne eine Eintrittskarte für den Gazastreifen. Zum Schluss war es auch so, dass mich die Leute, die mir ursprünglich halfen von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, gesagt haben, wir können es nicht mehr raten, dass du hineingehst, wir können dir nicht helfen. Und dann hat sich doch wieder irgendwer geholfen, dass ich hinkommen bin. Ich weiß es nicht, wieso ich es geschafft habe, wieder reinzukommen. Es kann jederzeit aus sein. Das ist einmal, wie kommt man hin? Und das Zweite ist, wieso sind die Leute daran interessiert, neue Autorität zu machen? So war es nicht. sondern es war anders. Ich bin hingegangen, das erste Mal 2015, und eigentlich nur, weil ich den Ahmed Tawawina über Skype kennengelernt habe und er gesagt hat, bitte komm, wir werden dich brauchen. Und ich habe nicht genau gewusst, was ich mache. Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht mache ich Traumatherapie, vielleicht mache ich eine Mischung aus allem, was ich kann. Ich habe eigentlich nur gewusst, ich bin einmal offen und schaue, was auf mich zukommt. Ich habe sicher nicht gedacht, dass ich neue Autorität dort mache. Daheim Oma hat das Konzept der neuen Autorität jetzt nicht für den Gazastreifen entwickelt. Bestimmt nicht. Sondern für eine Gesellschaft, die zumindest eins gemeinsam teilt, und das ist eine Psychologie des gewaltlosen Widerstandes, also ohne Gewalt. Wie soll das im Gaza gehen? Gaza, der Lebensstil im Gaza ist Gewalt. Das ist so. Das kommt von Israel, das kommt von der Hamas und es kommt und zieht sich bis in jede Familie. Sie müssen sich vorstellen, Gewalt entzündet sich so schnell. Ein Kind macht ins Bett, es riecht nach Urin. Die wohnen auf engstem Raum. Man kann die Matratze nicht einfach aufstellen zum Trocknen, weil den Platz gibt's nicht. Der Vater sagt zur Mutter, wieso hat der kleine Neunjährige ins Bett gemacht? Und sie sagt, ja, hast du nicht gehört, in der Nacht sind Bomben geflogen, hat Angst gehabt. Der Vater reagiert über und knallt der Mutter eine. Die Mutter lässt den Druck an den Kindern ab. Das Kind kommt in die Schule und schlägt die anderen Kinder. Die Lehrerin sagt, willst du, dass ich deinem Papa sage, wie schlimm du warst. Der Papa kommt mit einem Stecken und prügelt das Kind fast tot vor den anderen Kindern. Und das nenne ich die Spirale der Gewalt, die in der Familie beginnt.
Ansichten. Zu Gast bei Johannes Schmiedle.
Michaela Fried beschreibt die Lage im Gazastreifen mit mehr als schwierig. Sie nennt sie sogar katastrophal. Sie besucht private, nicht von der Hamas geführte Schulen und macht mit Frauen Gewaltpräventionsarbeit.
Die Mütter, die zu mir gekommen sind, haben mir Kinder vorgestellt, die die gleichen psychiatrischen Krankheiten hatten wie unsere Kinder auch. ADHS, Autismus, Leseschwäche, Mutismus, selektiver Mutismus, dann posttraumatische Belastungsstörung im Sinn von Angst und nicht schlafen können oder im Sinn von Aggressivität, die einfach da ist, weil zu Hause so viel Aggression ist. Aber auch, was ich nicht gesehen habe, war Schizophrenie, fällt mir jetzt gerade ein. Das sieht man aber auch bei uns nicht so oft. Ja. Also klassische psychiatrische Bilder, auch viel mehr Kinder natürlich mit Down-Syndrom als bei uns. Kinder mit Entwicklungsstörungen, Kinder mit psychischen Erkrankungen nach Gehirnhautentzündung, Gehirnhautreizung oder solche Sachen. Aber eben auch Kinder, die eigentlich gesund waren, aber ein erhöhtes Gewaltpotenzial hatten. Und dann habe ich gemerkt, wenn wir in der Familie was verändern könnten, wenn wir schaffen könnten, Netzwerke zu kreieren zwischen Eltern und Frauen, zunächst Frauen, weil Frauen teilen alle miteinander eine Sache. Ich will nicht von meinem Mann geschlagen werden und ich will eigentlich auch nicht meine Kinder schlagen und ich will auch nicht, dass meine Kinder zu den Zäunen gehen und dort erschossen werden. Ich habe nicht Kinder in die Welt gesetzt, oft 6 bis 8 Kinder in die Welt gesetzt, dass diese sterben. Und da konnten wir die Mitarbeiter, Mütter gewinnen und die Vernetzung zwischen der Mutter und ihrer Cousine und ihrer Schwester und der Großmutter, das heißt, Netzwerk war eigentlich relativ einfach. Und die Lehrerinnen auch. Und dann habe ich plötzlich angefangen, ohne darüber zu erzählen, dass es neue Autorität ist, über Netzwerke zu sprechen, über Wiedergutmachung statt Strafe zu sprechen, über Beziehungsgesten zu sprechen, darüber zu sprechen, zu deeskalieren. Und habe mir für mich immer gedacht, du erzählst ihnen jetzt neue Autorität, sage ihnen ja nicht, was es ist, weil das kommt vom Heim Oma aus Israel. Das kann ich ihnen nicht sagen. Und außerdem kann ich nicht zum Heim gehen und sagen, du, ich mache jetzt im Gazastreifen neue Autorität. Und habe es einfach gemacht. Und habe mich dann mit dem Dan ausgetauscht darüber. Und er hat gesagt, ja, red einmal mit dem Heim. Und dann habe ich natürlich den Ahmed erzählt, wo ich das her habe und vom Heim Oma. Und er hat gesagt, das ist fantastisch, kann ich diesen Mann kennenlernen. Und dann bin ich rausgegangen und habe zum Heim gesagt, du, ich mache im Gaza neue Autorität. Und habe ihm erzählt, was wir machen und wie das auf fruchtbaren Boden fällt, mit der Idee, in der kleinsten sozialen Einheit, in der Familie, auszusteigen. Und nicht nur auszusteigen, sondern wieder das Gefühl zu kriegen, ich habe was in der Hand, ich kann was tun. Egal, ob man die Hamas im Rücken sitzt oder Israel, ich kann mich gegen die Gewalt entscheiden. und ich fühle mich gut dabei. Und ich kann mein kleines Zuhause, so lange bis uns die Bombe im Kopf fällt, zu einem gewaltfreien Ort machen. Ich habe es in der Hand. Und das ist Resilienz. Rauszukommen aus der Ohnmacht ins Handeln. Und so ist es entstanden. Und die Leute haben sich wirklich gefreut darüber. Und sie haben es als Hilfe empfunden.
Die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Dr. Michaela Fried, ist heute unser Gast in den Ansichten. Sie ist auf Einladung des Pädagogischen Instituts für Neue Autorität, PINA, und dessen Leiter Martin Fellacher Gast im Land. Von hier aus erfährt sie mittlerweile auch Unterstützung für die Aufenthalte und Projekte im Gazastreifen. Das internationale Netzwerk Bridges for Hope and Peace, Brücken für Hoffnung und Frieden, unterstützt auch die Aktivitäten von Michaela Fried im Gazastreifen.
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Frau Dr. Fried, was machen Aufenthalte wie dieser im Gazastreifen, die Begegnung mit Leid und Not und Tränen innerhalb einer sehr komprimierten Zeit mit Ihnen selber. Wie kommen Sie zurück? Wie finden Sie sich hier wieder zurecht?
Im Gazastreifen, da bin ich allein mit meinem Rucksack hingegangen. In dem Moment, wo der Korridor ein Erez Crossing hinter mir zugegangen ist, habe ich gewusst, jetzt musst du alles mit dir tragen, was du erleben wirst, und hast niemanden im Moment. Jetzt habe ich eben den Martin und Bridges. Und meine Freundin Israel. Aber damals hatte ich wirklich, wirklich niemanden außer meinen Freund Dan, mit dem ich reden konnte. Ich wusste, ich muss es zunächst mal allein mit mir herumtragen. Und es war auch so, wie ich das erste Mal im Gazastreifen gegangen bin, da hat es einen Filmriss in mein Hirn gegeben. Da war plötzlich die Welt im Gazastreifen nur mehr schwarz und weiß. Und das nicht einmal, sondern es war so grau in grau. Ich habe den Geruch dort gerochen und habe mir gedacht, was kann ich tun, dass ich nicht immer wieder würde erbrechen müssen? Da, erst wie ich zu Hause die Fotos angeschaut habe, habe ich gesehen, noch, da war aber ein Baum, da war aber grün, da gab es aber einen blauen Himmel. Und bei meinem zweiten Aufenthalt dort habe ich dann gesehen, na, es gibt Bäume, na, es gibt Pflanzen, na, es gibt sogar, hörst du manchmal einen Vogel und der singt. Das heißt, ich bin traumatisiert zurückgekommen nach dem ersten Mal. Nach dem zweiten Mal war es viel schlimmer. Nach dem dritten, es wird jedes Mal schlimmer, wenn ich dort bin, weil die Lage jedes Mal schlimmer wird. Weil immer wieder kleine Kinder sterben, die schon meine Freunde sind. Und ich komme hin und die sagen, sorry, they passed away. Weil ich viel Tod gesehen habe dort. Und auch nicht gesehen, sondern gehört von Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es wird eigentlich jedes Mal schlimmer. Aber ich würde sagen, naja, ich weiß nicht, das klingt so komisch, pathetisch, aber die Liebe wächst auch immer mehr zu den Land, zu den Leuten. Ich kann nicht mehr nicht hingehen. Aber natürlich macht's was mit mir.
Michaela Fried ersucht uns eindringlich, ihren erwähnten Einsatz für Ärzte ohne Grenzen im Südsudan und jenen im Gazastreifen strikt zu trennen.
Im Südsudan waren die Vertriebenen in ihren Zelten. Es hat geregnet, es war Regenzeit, sie haben keine Schuhe angehabt, sie haben nichts gehabt. Es war wirklich die Menschen auf der Flucht in ihren Zelten, das war ein ganz anderes Setting.
Krieg.
Und im Gaza ist immer Krieg. Seit 70 Jahren Krieg. Sie haben zuerst gefragt, was es mit mir macht. Also ich merke, dass ich in Österreich nicht so leicht durch irgendwas erschüttert werde. Also wenn ich komplexe Situationen mit Klienten habe oder mit Kindern habe oder mit Helfersystemen habe, dann denke ich mir immer, jetzt haben wir es im Gaza geschafft, jetzt werden wir es da auch schaffen. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin tatsächlich dankbar. Ich lebe, wenn ich im Gaza gehe, dann lebe ich jeden Tag so, als könnte es mein letzter sein. Und das habe ich irgendwie nach Österreich mitgebracht. Also man hat eine andere Dankbarkeit. Man freut sich, wenn das Wasser aus der Leitung kommt, wenn man was Gutes zum Essen hat, wenn man ein schönes Bett hat und wenn man in Sicherheit lebt. Und gleichzeitig setzt dann das dann irrsinnig zu, wenn man sieht, wie bei uns Politik gemacht wird. Ich meine jetzt die Politik mit Flüchtlingen, die Politik mit jungen Menschen, die man, wenn sie 18 sind, abschiebt. Ich arbeite sehr viel mit unbegleitet minderjährigen Flüchtlingen über den BSD in Eisenstadt. Das ist der psychosoziale Dienst. Ich arbeite sehr gern mit diesen jungen Menschen. Und es ist für mich unverständlich, mit was für einer Härte man hier vorgeht. Ich weiß, dass man nicht sagen können, kommt alle zu uns, ist mir schon klar. Aber einen Menschen in ein Kriegsgebiet zurückzuschicken, das geht überhaupt nicht. Und das gilt für mich für die Afghanen, das gilt für die Syrer und das gilt für die vielen, die aus Kriegsgebieten kommen. Das ist eine Verletzung der Menschenrechte sondergleichen. oder Menschen zusammenzufassen und sagen, weil sie schwierig sind, steckt man sie in einer Form von Gefängnis mit Rollbahn oder wie immer Stacheldrähten. Das ist für mich ist es ganz unmöglich überhaupt, wie in Österreich mit vermeintlicher Gewalt umgegangen wird. Ich sehe das durch die neue Autorität sehr wohl so, dass ich sage, ich will Gewalt nicht, wir müssen was dagegen tun. Aber wir haben hier eine Methode, mit der wir mit gewaltlosem Widerstand sehr, sehr gut vorankommen. Gewalt kannst du nicht mit Gewalt besiegen. Das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Und das tut mir sehr weh, wenn ich das in Österreich sehe. Dann werde ich sehr betroffen. Und wenn ich die Diktion dazu erlebe, wie der Gebrauch von Worten heute salonfähig geworden ist, der, was früher noch überhaupt nicht gegangen wäre, dann kriege ich Angst in Österreich, nicht in Gazastreifen. Und ich finde es dann schlimm, wenn man mich als Gutmenschen bezeichnet oder als links oder als ich weiß nicht was. Ich bin das alles nicht. Aber ich glaube, solange ich gesund bin, habe ich dorthin zu schauen, wo es Menschen schlechter geht als mir und wo ich was zu tun habe, zu helfen habe. Das ist als Arzt letztlich auch meine Aufgabe.
Und steht der nächste Aufenthalt oder Einsatz schon bevor oder haben Sie im Auge? Oder?
Also ich gehe sicher wieder im Gazastreifen. Ich habe gedacht, Ende Februar, aber da sind wir nicht sicher, ob das was wird.
Geschieht das dann immer in Urlaubszeiten?
Ja, ich nehme dann immer Urlaub und ich habe das Glück, dass mein Arbeitgeber, den habe ich gleich am Anfang gesagt, ich habe dieses verrückte Hobby, ich gehe dann immer wieder mal im Gaza und ihr könnt es mich nur nehmen, wenn ihr das mittragt und die tragen das mit und die wissen, was ich tue. Die zittern manchmal auch mit und da habe ich Glück.
Und Sie machen das mehr oder minder auf eigene Kosten?
Bis jetzt habe ich es sehr viel auf eigene Kosten gemacht. Jetzt ist es so, dass Bridges for Hope and Peace mir das Ticket für den Flug zahlt und auch so einige Unkosten immer bezahlt hat.
Frau Dr. Fried, unglaublich. Ich würde sagen, wenn es Ihnen recht ist, dürfen wir das an der Stelle beenden.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihren Besuch und wünsche Ihnen auch für diese verschiedenen Formen von Tätigkeiten, die Sie ja so authentisch und überzeugend vermitteln, alles Gute.
Danke, und ich möchte mich auch bedanken bei Ihnen, weil es ist so wichtig, dass die Menschen im Gaza gesehen werden. Und die haben sich zum Beispiel, wenn wir auf Facebook was gemacht haben, über jedes Like so gefreut. Und das haben sie auch zu mir gesagt, Michaela, erzähl den Leuten draußen von mir, dass ich nicht irgendein Niemand bin, der stirbt. Und Sendungen wie diese tragen so dazu bei. Und da möchte ich wirklich mich im Namen der Kinder von Gaza bedanken dafür, dass ich kommen durfte. Dankeschön.
Radio Vorarlberg, Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden. Unter vorarlberg.orf.at.
Die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie Dr. Michaela Fried war unser Gast in den Ansichten. Sie hat uns eine Region, die uns als Medienkonsumenten immer wieder durch Schreckens- und Gewaltbilder begegnet, nahegebracht. Man kann sich nach unseren Maßstäben der Lebensgestaltung nicht vorstellen, wie politische und soziale Strukturen das Leben von Menschen in einer solchen Region niederknüppeln. Tonmeister Erwin Greusing und Johannes Schmidl als Gastgeber danken für Ihr Interesse und Dabeisein. Schönen Sonntag.